Ja, liebe Geschwister, wie bereits angekündigt, habe ich etwas ungewöhnlich begonnen mit Daniel 3 und fahre heute mit Daniel 1 fort. Daniel 1 ab Vers 1. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Shadrach und Michael Meshach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gestimmt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaria gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen, und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage, und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, die für sie bestimmt waren, und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaria gleich war, und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich, und Daniel blieb dort bis ins 1. Jahr des Königs Kyros. Ja, liebe Geschwister, heute Morgen soll es um 2 Begriffe gehen. Den Begriff der Erwählung und den Begriff Auswahl. Ich glaube, dass der Begriff bzw. das Wort Erwählung, so wie kaum ein anderer Begriff, auch für viele Christen, sogar in reformierten Kreisen, ein rotes Tuch darstellt. Und ich behaupte mal, dass sich nicht nur Christen schwer tun bei der Vorstellung, dass jemand erwählt wird und ein anderer vielleicht nicht. Gerade in unserer Zeit, ja, in der mit größtmöglicher Sensibilität verhindert werden soll, dass sich ein Mensch zurückgesetzt fühlen könnte, in der also die Gleichheit aller im Mittelpunkt steht, erscheint es geradezu ein Affront zu sein, wenn davon die Rede ist, dass eine Person herausgegriffen wird und eine andere Person eben nicht. Das erscheint vielen, denke ich, ungerecht, lieblos, unmenschlich und im Endeffekt vielleicht sogar unbiblisch. Das heißt, alle Menschen sind gleich. Es gibt keinerlei Hierarchien, kein oben, kein unten, kein besser oder schlechter. So ist das Narrativ unserer Zeit. Wenn wir uns den heutigen Bibeltext aber anschauen, dann müssen wir feststellen, dann können wir wahrnehmen, dann sehen wir, dass der König Nebukadnezar von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht. Aus Sicht des Königs, das möchte ich festhalten, geht es hier auch nicht um Erwählung, sondern hier geht es zunächst einmal um Auswahl. Was dieser Begriff Auswahl bedeutet, wollen wir im Folgenden mal versuchen zu klären, zu erläutern. Bevor wir damit beginnen, kommt hier auch Gott ins Spiel. Über ihn heißt es gleich am Anfang: Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Und die wurden dann auch noch in die Schatzkammer dieses fremden Gottes gebracht. Vielleicht überliest man das beim ersten Lesen, aber eigentlich ist das eine ganz unglaubliche Stelle. Das heißt, der allmächtige Gott, niemand anders ist das hier, der allmächtige Gott übergibt den König von Juda und die heiligen Geräte aus dem Hause Gottes, man könnte sagen, Gottes eigenes Inventar sozusagen, in die Hände des Feindes und sogar in die Schatzkammer dieses Götzengottes. Das ist bemerkenswert. Dieser König Joachim, wenn man mal nachschaut, ist nicht irgendwer. In 2. Könige 23 heißt es über ihn, 25 Jahre alt war Joachim, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda, eine Tochter Pedaias aus Ruma. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie seine Väter getan hatten. Ergänzend dazu 2. Chronik 36, 5, folgende: 25 Jahre, das hört mir schon, alt war Joachim, als er König wurde. Er regierte 11 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel. Und Nebukadnezar, der König von Babel, zog gegen ihn herauf und legte ihn in Ketten, um ihn nach Babel zu führen. Auch brachte Nebukadnezar einige Geräte des Hauses des Herrn nach Babel und tat sie in seinen Tempel in Babel. Was aber mehr von Joachim zu sagen ist und seine Gräueltaten, die er tat und was ihm sonst widerfuhr, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Juda. Und sein Sohn Joachim wurde König an seiner Stadt. Also, natürlich kann man sagen, dieser König Joachim war nun kein Mann Gottes. Aber bemerkenswert ist trotzdem, denke ich, dass dieses Unglück, was da hereinbricht, weil der Herr es zugelassen hat, dass dieses Unglück nicht nur Joachim alleine trifft. Also zunächst mal ist wichtig, unser Gott ist ein mächtiger und ein souveräner Gott. Es kann nichts geschehen, ohne dass Gott letztendlich im Regimente sitzt und die Dinge geschehen lässt oder im Zweifelsfall aktiv dafür sorgt, dass sie geschehen. Jetzt ist das so eine Sache, ja, für Gläubige. Das kann ein großer Trost sein. Es kann aber auch zu einer ganz großen Herausforderung zu einer Anfechtung des Glaubens führen. Also zunächst einmal bedeutet es, dass kein Mensch, kein Christ, von Gewaltherrschern, von Schergen des Unrechts bedrängt wird, dass es also nicht Menschen sind, mit denen wir konfrontiert sind, sondern dass der Vater Gott uns auch in den scheinbar dunkelsten Stunden fest in seiner Hand hält und dass uns nichts widerfahren wird, was Gott nicht abgesegnet hat. Auf der anderen Seite bedeutet es jedoch auch, dass nicht ein unpersönliches Schicksal uns in eine vielleicht schlimme und auch düstere und für uns zunächst vielleicht auch ausweglose Situation geführt hat, sondern unser uns liebender Vater, der ewige Gott. Und da ist die Frage für viele, kann das denn sein? Kann ein liebender Gott seine Geschöpfe in Trauer und Not führen? Kann er dies alles nicht nur zulassen, sondern wie in unserer heutigen Bibelstelle geschrieben, auch aktiv vorantreiben, indem es das ergab? Ja, es war Gott, der gegeben hat. Denn ich habe es gerade schon erwähnt, wir dürfen nicht vergessen, also Joachim, der kein Mann Gottes war, er war der eine, der da in die Hände des Feindes geraten ist. Aber es geraten ja auch diese ganzen scheinbar unschuldigen Untertanen mit in die Hände dieses fremden Gottes. Und die hatten ja mit des Königs Ungehorsam zunächst mal gar nichts zu tun. Das ist aber die Grundvoraussetzung, wie es überhaupt zu der heutigen Geschichte kommen kann, in die unsere vier Glaubenshelden verwickelt werden. Und die Frage, lass ihn mal im Raum stehen, können wir, kannst du, kann ich das wirklich akzeptieren? Kann es wirklich sein, dass Gott gläubige Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mitten ins Feuer führt und sie damit in Lebensgefahr bringt? Ist das wahre Liebe und Fürsorge? Und das, liebe Gemeinde, ist mit Sicherheit ein entweder offen oder versteckt immer wiederkehrender Vorwurf gegen Gott und ein Punkt der Anfechtung, der mit Sicherheit auch Christenmenschen immer wieder trifft. Vielleicht ja auch dich oder mich. Wir müssen jedoch, wie in so vielen Fällen, sofern unsere Bibeltreue nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, festhalten, dass die Bibel immer und immer wieder von diesem Handeln Gottes spricht und die Bibel daher nichts anderes lehrt. Ja, liebe Geschwister, entweder gefällt es uns oder es gefällt uns nicht, aber es ändert nichts an der Tatsache. Und von daher sind wir zunächst einmal verpflichtet, diese biblische Wahrheit so und nicht anders zu verkündigen. Wenn wir jetzt in der Bibelstelle weiterlesen, so können wir ein Rezept erkennen, welches in der Weltgeschichte immer und immer wieder zur Anwendung kommt, nämlich das Prinzip der Auswahl. Auch dieses Prinzip erscheint vielen als ungerecht, weil bestimmte Handicaps einzelne Menschen daran hindern, einen Posten auszufüllen. Es gibt ja, ich wurde heute Morgen gerade daran erinnert, Menschen, die sind größer. Und es gibt welche, die sind kleiner. So. Wenn jetzt aber alle gleich sein sollen, stellt sich ja für manch einen die Frage, ist das fair? Darf ich zum Beispiel die Mindestgröße oder eine Mindestgröße für bestimmte Berufe vorschreiben? Gibt's ja. Es gibt eine Mindestgröße. Also ich gehe mal davon aus, dass ich in der amerikanischen Basketballliga wahrscheinlich wenig Chancen haben werde, egal wie freundlich ich mich da anstelle. So, und es gibt also, wie gesagt, Mindestgrößen als ein Beispiel. Wie sieht es denn mit dem Geschlecht aus? Und muss man immer alles so genau nehmen oder sollten nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben? Was mache ich denn, wenn meine Auswahlkriterien so gestaltet sind, dass die meisten Bewerber scheitern? Senke ich dann meine Anforderungen oder bleibe ich dabei? All diese Fragen treiben unsere Gesellschaft momentan ja um. Ja? Wer die Nachrichten verfolgt, weiß das. Es gibt eine Möglichkeit, eine Antwort zu finden. Da ist bestimmt auch von euch noch keiner drauf gekommen, aber deshalb sage ich es hier auch. Man nimmt einfach mal ganz verrückt die Realität als Maßstab an. Ja? Ich glaube, es war letzte Woche in der Predigt, da wurde erwähnt, dass wir keine Pessimisten und keine Optimisten sein wollen, sondern einfach mal Realisten. Und so betrachtet, an die Frage herangetreten, ist die Vorgehensweise dieses Königs Nebukadnezar absolut nachvollziehbar. Es heißt ja, und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, hier haben wir den Begriff Auswahl, und zwar von königlichem Stamm, von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären. Jetzt kommt des Königs Schluss, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Der König ist, vielleicht modern gesprochen, kein Ideologe, sondern er ist ein Realist. Und er greift Eigenschaften heraus, von denen man annimmt, von denen er annimmt, dass in der Welt diese Eigenschaften dem Menschen Erfolg versprechen. Es ist der königliche Stamm, es ist die edle Herkunft. Es ist jung zu sein, ohne Gebrechen, schön, einsichtig, weise, klug und verständig. Bei der Vorbereitung der Predigt hatte ich so ein Bild im Kopf, vielleicht kann das der eine oder andere nachvollziehen. Ich behaupte mal, man könnte sich diese Männer, wenn der König die so ausgewählt hat, so wie griechische Statuen vorstellen, so Idealbilder, die Jahrtausende überdauern werden. Nochmal, heute wird versucht, dieses angebliche Konstrukt oder dieses Konstrukt der Vollkommenheit zu dekonstruieren und an seiner Statt bisweilen das Gegenteil zu setzen. Doch auch heute noch gibt es kleine Refugien, wo bestimmte Fähigkeiten nicht zu leugnen sind. Wir denken mal, oder ich dachte an einen Arzt oder einen Piloten, die müssen bestimmte Fähigkeiten mitbringen, sonst wird der Flug oder die Operation wohl im Chaos enden. Und mit der getroffenen Auswahl konnte sich der König Nebukadnezar sicher sein, dass er das Menschenmögliche, das möchte ich betonen, das Menschenmögliche getan hatte, um die besten Bewerber herauszufiltern. Und das, liebe Gemeinde, ist die Auswahl. Und nun, das ist das Faszinierende immer wieder auch in der Bibel, nun kommt plötzlich Gott ins Spiel. Und er ist ein Mitspieler, sag ich mal, oder ein Spieler, den der König überhaupt nicht erwartet hatte. Und den auch so viele Menschen verleugnen, vielleicht auch verspotten und den sie überhaupt nicht ins Kalkül ziehen. Aber zunächst einmal, obwohl Gott da schon im Spiel ist, scheint der Gang der Dinge dennoch nach des Königs Weisungen zu verlaufen. Es heißt nämlich, und der König bestimmte, also König ist noch der bestimmt, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. Und so sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Auch das ist interessant. Es erfolgt eine Vorauswahl. Und dann sollten die jungen Männer noch 3 Jahre ausgebildet und erzogen werden. Und erst dann wären sie gut genug für des Königs Verwendungen, die er für sie hätte. Das heißt, Auswahl bedeutet, dass man sich die Besten heraussucht, sie separiert im Zweifelsfalle und dann nochmals ausbildet, damit sie noch besser werden. Und hierzu gehört auch, das klingt jetzt ganz modern, eine gute Ernährung. Und hier ist es so, dass diese Ausgewählten etwas bekommen sollen, und zwar das, was der König selbst isst. Mehr geht nicht mehr. Ja. Mehr geht nicht mehr. Wenn man das jemandem erzählt, denke ich, dass der sagen würde, ja, Menschenskind, diese Herausgehobenen, die werden diese Bedingungen mit Kusshand annehmen. Jetzt lesen wir aber, dass es heißt, unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Michael und Asaria und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen. Und dann heißt es aber, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sie nicht unrein machen müsste. Das heißt, dieser Daniel, vielleicht könnte man es so formulieren, der ließ sich nicht blenden von diesen Verlockungen des Königs, sondern für ihn war klar, er erkannte ganz klar die Gefahr und er wollte sich durch die Speisen des Königs nicht unrein machen. Er wollte sich nicht unrein machen vor seinem Gott, den er nämlich höher achtete als alles andere. Und auch hier nur mal so die Frage in den Raum gestellt, wären wir wohl an Daniels Stelle auch so standhaft geblieben? Vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, war diese Bitte Daniels an den Kämmerer natürlich eine absolute Beleidigung, könnte man sagen, für den König. Der König hatte den Befehl gegeben, besondere Menschen auszuwählen. Jetzt war er ausgewählt. Ja, was für eine Ehre. Und jetzt durfte er des Königs Speisen essen und dann sagte er, nee, will ich nicht, mach ich nicht. Was für ein Affront. Aber es betraf ja nicht nur Daniel, es betraf ja auch den Kämmerer. Und für den wurde diese Aktion jetzt mittlerweile auch ziemlich gefährlich. Doch da kommt Gott ins Spiel. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Und der sprach zu ihm, der Kämmerer, und der ist ehrlich, der sagt, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Klar, verständlich, der hat Angst, der weiß ja, was kommen wird. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? Der geht natürlich davon aus, wenn die was anderes essen, sehen die nachher natürlich nicht mehr so frisch vielleicht aus, als hätten sie des Königs Speisen gegessen. So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Und da sprach Daniel zu dem Aufseher, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage. Und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Es war nicht Daniel. Nicht Daniel, der den Kämmerer umgestimmt hat. Das wissen wir, weil es hier in der Bibel steht. Gott gab es dem Daniel. Gott gab es. Aus menschlicher Sicht geschieht also zunächst einmal ein Wunder. Das heißt, eine für Daniel und, wie ich gerade schon sagte, auch für den Kämmerer lebensgefährliche und eigentlich auch aussichtslose Situation, wer würde sich denn auf sowas einlassen, wurde durch das Eingreifen Gottes zum Guten gewendet. Denn ja, der Kämmerer hat eigentlich alle Argumente auf seiner Seite. Ja. Er hat gute Argumente, das ablehnen zu dürfen, aber Gott gibt es, dass er Daniel gewogen ist. Und ja, 10 Tage gibt er den jungen Männern, um dann zu schauen, wie sie aussehen. Und jetzt geschieht das, wahrscheinlich auch aus der Sicht des Kämmerers, eigentliche Wunder, das, was er ja sieht, also das Eingreifen Gottes hat er ja so gar nicht mitbekommen. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, die für sie bestimmt waren, und gab ihnen Gemüse. Für Vegetarier, Entschuldigung, ihr erlaubt mir den Scherz, mit Sicherheit eine wunderbare Stelle mit dem Gemüse, aber nichtsdestotrotz, sie sahen nach diesen 10 Tagen also gut aus. Und hier ist, finde ich, bemerkenswert, dass es bei Gott keine halben Sachen gibt, sozusagen. Mit Ach und Krach hat Gott es irgendwie hingekriegt. Nein. Das heißt, diese Männer sehen nach 10 Tagen nicht nur, wie man so schön sagt, vielleicht okay aus, dass der Kämmerer sagt, na gut, also es wird wahrscheinlich nicht auffallen, sondern sie waren sogar noch schöner und kräftiger als all die anderen jungen Leute, die all das aßen, was der König auch vorgesetzt bekam. Das heißt, Gott hatte sein Kind Daniel nicht im Stich gelassen und er hatte ein Zeugnis dafür gegeben, dass ein Beharren, dass ein Ausharren, ein alleiniges Vertrauen auf Gott niemals unbeantwortet bleiben wird. Ja, ist das nicht großartig? Ist das nicht ermutigend? Aber es ist eine Steigerung. Die steht hier drin. Es ist ja noch nicht zu Ende, sondern es geht sogar noch weiter. Und es heißt jetzt, und diesen 4 jungen Leuten gab Gott, er gibt noch mehr, nämlich Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Wiederum ist es der Herr, der gibt. Und wir lesen hier nichts von Auswahlkriterien, die Gott angelegt hat. Gott gibt aus seiner Souveränität heraus, wem er will. Und er tut dies, wie wir gleich lesen werden, in einer solchen Fülle, dass selbst ein König Nebukadnezar, der wahrscheinlich schon alles gesehen hat in seinem Leben, nur noch staunen kann. Das heißt ja hier, und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, eine Art Test, mal gucken, was können die so? Und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und auch hier wiederum, Vers 20, Gott geht nicht so an diese Minimalgrenze, dass der König sagt, naja gut, also die sind schon ein bisschen besser, anderen sind ja auch nicht schlecht, sondern es heißt, der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Wow. Das heißt, nicht des Königs weise Auswahl hatte diese Männer zu solchen Leistungen befähigt, sondern es war Gott ganz allein. Ist das nicht beruhigend? Ja, liebe Geschwister, es gibt die Welt um uns herum. Die ist da. Die kann auch jeder sehen. Und in dieser Welt zählen bestimmte Leistungen, es zählt das Aussehen, es zählt die Herkunft, aber nicht so bei Gott. Gott erwählt sich seine Kinder, wann und wo er will. Und wenn er einem Abraham Kinder im hohen Alter schenken will, so wird er das tun. Und wenn er ein junges Mädchen zur Mutter seines geliebten Sohnes erwählt, so wird ihn nichts und niemand davon abhalten können. Und wenn das Ganze dann auch noch in einem muffigen Stall, sag ich mal, in Bethlehem geschieht, dann ist das nicht menschlich, dann ist das göttlich. Und auch das Kreuz zu Golgatha ist göttlich, ist Erwählung und ist nicht Auswahl. Es heißt in Römer 5, Vers 6, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat unsere Errettung nicht an Auswahlkriterien geknüpft, die der eine von uns vielleicht erfüllen kann und der andere nicht, sondern es war seine souveräne Gnadenwahl, dass Jesus Christus für Sünder, für Feinde Gottes in den Tod gegangen ist. Für mich, für dich. Das heißt, nicht deine, nicht meine Leistungen bringen uns in den Himmel, sondern Gottes Gnade allein. Jesu Tod am Kreuz, sonst nichts. Das ist doch beruhigend, oder nicht? Lass fahren, habe ich mir mal überlegt. Lass fahren all dein Trachten und deinen Kampf um Seligkeit. Und ergreife die Hand des Herrn Jesu, die er dir entgegenstreckt. Nicht du musst etwas vollbringen, damit du zu Gott kommen kannst, sondern Gott hat alles längst vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Der Weg zu Gott ist nun frei. Und Jesus war auch nicht der Mann, der Retter, den sich viele erträumt hatten. So ein Befreier, ein Messias, der vielleicht mit Schwert und Lanze für Israel hier auf der Erde zu Felde zieht. Ja. Menschen stellten sich nicht einen vor, der da auf einem Eselsfohlen die heilige Stadt einzieht und am Ende dann auch noch ans Kreuz geschlagen wird. Aber, liebe Geschwister, genau so hat es Gott gefallen. Wir haben es heute Morgen schon gehört, Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel höher, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und so wollen wir heute Morgen die Predigt schließen mit einem Text, der es mit Sicherheit auch wert ist, dass man ihn nochmal als eigenständigen Text für eine Predigt nimmt. Er ist mir bei der Vorbereitung der Predigt immer wieder auch in den Sinn gekommen und er ist für mich deutlich Gottes Souveränität so klar wie kaum ein anderer Text in der Bibel. Wir befinden uns im Alten Testament, 1. Samuel 16. Es heißt im ersten Vers hier, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Der Text beginnt zunächst einmal ähnlich wie der Text in Daniel 1. Hier ist es der König der Könige, der Herr selbst, der jemand aussendet und sagt, geh dorthin. Da gibt es Söhne und einen habe ich mir ersehen. Aber hier ist gleich von Anfang an klar, Gott ist es, der sendet. Gott ist es, der sich einen ausgeguckt hat. Und er sendet diesen Samuel, den Propheten Samuel, dorthin. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Auch das ist ein ganz eigenes Kapitel, wo man in der Bibel immer wieder ähnliche Situationen findet. Samuel zunächst einmal scheint vielleicht zu widersprechen und sagt, ich habe Angst, der tötet mich. Ist das ernst gemeint? Soll ich das wirklich tun? Es gibt Stellen, wo Gott solche Rückfragen als Zweifel, als Auflehnung, als Widerstand gegen seine Gebote wertet. Hier, wie auch an anderen Stellen, gibt der Herr eine Erklärung ab und nimmt die Bedenken des Samuel auf. Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Er wird losgeschickt und er weiß noch nicht so genau, wie es weitergehen soll. Das ist oftmals im Leben eines Christen so, dass Gott uns aussendet, denke ich, und wir nicht genau wissen, was kommen wird. Wir haben vielleicht Bedenken, die dürfen wir hier wie Samuel vor Gott bringen. Und Samuel weiß, Gott wird mit ihm sein und zur rechten Zeit ihm den Weg weisen. Und so geht er los. Und Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Friede? Naja, die Propheten haben ja nicht immer den Frieden verkündet. Die haben also Angst, schlechtes Gewissen oder wie auch immer. Und er sprach, ja, Friede, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, und das ist die Stelle, die ich immer wieder toll finde, und da wird klar, wie wir Menschen ticken. Als sie nun kamen, sah er, also der Prophet Samuel, den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Wir können annehmen, das wird dann einer gewesen sein, so wie in Daniel nach der Auswahl, schön groß und so weiter. Ihr wisst schon. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Besser kann man es nicht formulieren. Dieser Prophet, der ja durchaus Erfahrung hat und vielleicht auch ein Auge für bestimmte Dinge, sieht nur das Äußere. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Immer wieder das Wort erwählt, erwählt, erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Das heißt, man darf davon ausgehen, da gab es so eine Reihenfolge, auch vom Alter her, denke ich mal, und jetzt sind die da alle vor ihnen erschienen und keiner war es. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben aller? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste. Und siehe, er hütet die Schafe. Unausgesprochen steht natürlich hier drin, der wurde gar nicht erst geholt. Was wollen wir denn mit dem? Der ist ja der Kleine da in der Familie, der hütet die Schafe. Der wurde also gar nicht erst hinzugeholt. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er ihn hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Also hässlich ist er nicht, das stimmt. Aber das Wichtigste ist, der Herr sprach, aufsalbe ihn, denn der ist's. Das heißt, der Herr sagt, das ist er. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel machte sich aber auf und ging nach Rama. Das, liebe Geschwister, ist auf der einen Seite menschliche Auswahl und göttliche Erwählung. Amen. Ich will noch mit uns beten. Ja, lieber Vater, hab Dank, dass deine Gedanken nicht unsere Gedanken und deine Wege nicht unsere sind. Hab du Dank, Herr, dass du derjenige bist, der im Regimente sitzt. Habe du Dank, dass du derjenige bist, der sich seine Kinder erwählt, der seine Kinder in seiner Hand hält, der seine Gemeinde in seiner Hand hält und der alles vollbracht hat, dadurch, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Der Weg ist frei, wir dürfen kommen, allein aus Gnade. Wir danken dir, Herr. Amen.